Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Stefanie Rode einen schönen guten Abend. Österreich hat gewählt und die bisher regierende ÖVP hat offenbar so klar wie noch nie gewonnen. Deren bisheriger Koalitionspartner, die rechte FPÖ, scheint abzustürzen. Wir schalten gleich live nach Wien. Im Streit um den Klimaschutz in Deutschland regen die Grünen jetzt Verbote an. Die AfD hat unterdessen angekündigt, eine Kampagne gegen den Klimaschutz zu starten. Und in Hongkong und in Moskau haben auch an diesem Wochenende wieder Zehntausende protestiert. Wir schauen in beide Städte. Was in der Bundesliga heute passiert ist, das erfahren Sie dann im Sporttelegramm ab 18.35 Uhr. Und danach geht der Hintergrund in die Kölner Zentralmoschee. Ein Jahr, nachdem der türkische Präsident diese eröffnet und damit für einen Eklat gesorgt hat. Kommen wir zum ersten Thema. Vor 4 Monaten ist die rechtskonservative Regierung von Sebastian Kurz in Österreich zerbrochen wegen der Ibiza-Affäre. Dem damaligen FPÖ-Chef und Vizekanzler Strache war mit verdeckten Videoaufnahmen nachgewiesen worden, dass er Wahlkampfhilfe aus Russland annehmen wollte und dafür Staatsaufträge versprach. Heute also haben die Österreicher einen neuen Nationalrat gewählt und Kurz wird mit aller Voraussicht nach wieder Bundeskanzler. Eine Frage ist allerdings, mit wem seine ÖVP regieren will und kann. Andrea Beer beobachtet das für uns in Wien. Wie sehen denn die aktuellen Hochrechnungen aus?
Also die ÖVP ist die klare Wahlgewinnerin. Es gibt hier 2 unterschiedliche Umfrageinstitute, aber immer bei um die 37%. Die SPÖ hat große Verluste gehabt, um die 4% liegt bei 22. Die FPÖ hat ungefähr 10 Prozentpunkte verloren, also das ist ein wirklicher Schuss vor den Bug. Die Grünen haben den Wiedereinzug in den Nationalrat geschafft, die waren ja rausgeflogen, haben das beste Ergebnis auch noch eingefahren, dass sie jemals in einer Bundes- bzw. Nationalratswahl hatten. 14,3% im Moment. Und die Neos, das ist also, ich sag mal salopp, so eine Art FDP, die sind bei 7,6 ungefähr. Alle anderen sind entweder rausgeflogen und unter ferner liefen. Wahlbeteiligung haben wir jetzt auch. Etwas weniger als beim letzten Mal vor 2 Jahren. Da lag sie bei 80%. Jetzt haben wir ungefähr 76%.
Die ÖVP hat also klar gewonnen, die FPÖ klar verloren. Wie haben die Parteien reagiert auf dieses Ergebnis?
Da kann man sich ausrechnen, bei der ÖVP natürlich ein Riesenjubel. Also die sind natürlich außer sich vor Freude. Dann versteinerte Gesichter bei der FPÖ, allerdings auch bei den Sozialdemokraten. Also das ist gar nicht gut gelaufen. Sie haben das schlechteste Ergebnis. Dann natürlich Jubel bei den Grünen und auch die Neos sind zufrieden.
Welche Koalitionsoptionen gibt es jetzt?
Es gäbe die Fortführung einer großen Koalition, ÖVP, Sozialdemokraten. Damit rechnet hier eigentlich niemand, denn da ist im Moment das Tischtuch einfach zerschnitten, muss man klar sagen. Es könnte theoretisch auch eine ÖVP-FPÖ-Regierung wieder geben. Jetzt hat die FPÖ schon gesagt, also sagen lassen, durch noch nicht Norbert Hofer, der Parteichef, der neue ist jetzt noch nicht vor die Presse getreten, aber andere, die haben gesagt, also wir deuten das nicht als einen Regierungsauftrag, wir müssen uns neu ordnen und wir wissen ja, in der FPÖ tobt ein Machtkampf seit der Ibiza-Affäre. Und dann ginge eben tatsächlich aus die ÖVP mit den Grünen.
Das war Andrea Beer live aus Wien. Besten Dank dafür. Eines stand schon vor der Präsidentschaftswahl in Afghanistan fest. Die sicherste Wahl war, zu Hause zu bleiben gestern. Aus Angst vor Anschlägen der Taliban sind also noch weniger Menschen zu den Wahllokalen gegangen als bei vergangenen Abstimmungen. Und diejenigen, die zur Wahl gegangen sind, die mussten in manchen Regionen um ihr Leben fürchten. Über 100 Anschläge gab es und dabei sind mindestens 32 Menschen getötet worden. Bernd Muschborowska.
Weniger als 2 Millionen Wahlberechtigte hätten ihre Stimme abgegeben, berichtete der afghanische Fernsehsender Tolu News unter Berufung auf vorläufige Statistiken der Wahlkommission. Offizielle Zahlen gibt es noch nicht. Fast 10 Millionen registrierte Wähler waren dazu aufgerufen, einen neuen Präsidenten zu wählen. Der nationale Sicherheitsberater der afghanischen Regierung, Hamdullah Mohib, lobte den Mut derjenigen, die trotz der Drohungen der Taliban zur Wahl gegangen seien. Die Taliban nannten die Wahl einen von außen aufgezwungenen Prozess und haben die Legitimation in Frage gestellt. Und trotzdem sind so viele Leute zur Wahl gegangen und haben ihr Leben riskiert. Egal wie viele es am Ende waren, sie wollten mitmachen, über ihre Zukunft mitbestimmen und ihren nächsten Präsidenten wählen. Anders als bei der chaotisch verlaufenden Parlamentswahl im Oktober vergangenen Jahres öffneten die Wahllokale offenbar weitgehend pünktlich. Dennoch konnten nach Berichten unabhängiger afghanischer Wahlbeobachter vielerorts Wähler ihre Stimme nicht abgeben, weil ihre Namen nicht auf den Wählerlisten standen. Auch mit den biometrischen Geräten, die Wahlbetrug verhindern sollten, hat es offenbar Probleme gegeben. Das Ergebnis des ersten Wahlgangs soll am 18. Oktober bekannt gegeben werden. Wenn dann keiner der Bewerber die absolute Mehrheit hat, gibt es eine Stichwahl zwischen den beiden mit den meisten Stimmen. Beste Aussichten haben Amtsinhaber Ashraf Ghani und Regierungsgeschäftsführer Abdullah Abdullah. In einem Wahllokal für Frauen in Kabul, Frauen und Männer mussten in getrennten Räumen ihre Stimme abgeben, wurde bereits gestern Abend mit der Stimmauszählung begonnen. Sedika Hussaini, eine der Wahlhelferinnen. Wir sind jetzt hier fast fertig mit der Zählung. Wenn alle Wahlzettel gezählt sind, füllen wir die Listen aus und übergeben sie den Leuten von der Wahlkommission. Vor allem viele Frauen seien der Wahl ferngeblieben, sagte Saina Bibi von der unabhängigen Wahlkommission. Viele Frauen hatten ein Problem damit, dass mit den biometrischen Geräten ein Foto von ihnen gemacht wird. Sie hatten Angst, dass das missbraucht werden könnte. Deshalb sind nur so wenige gekommen und viele sind wegen der Sicherheitslage nicht zur Wahl gegangen. Die Taliban hatten mit Anschlägen gedroht und die Bevölkerung dazu aufgerufen, zu Hause zu bleiben. Massive Angriffe sind jedoch ausgeblieben. Nach Angaben von Behördenvertretern gab es in mehreren Provinzen mindestens 3 Tote und über 40 Verletzte, als Sprengsätze vor Wahllokalen explodierten.
Bernd Muschborowska war das über die Wahlen in Afghanistan. Der geplante CO2-Preis zählt zu den am meisten diskutierten Projekten der Bundesregierung in diesen Tagen. Opposition und Umweltverbände unter anderem halten diesen Preis für zu gering. Und so haben auch an diesem Wochenende wieder Regierungsmitglieder das versucht, was sie schon seit mehreren Wochenenden versuchen, nämlich das Klimapaket zu verteidigen. Finanzminister Olaf Scholz von der SPD verwies in der Rheinischen Post darauf, dass es beim CO2-Preis zwar einen niedrigen Einstieg gebe, der dann aber kontinuierlich weiter steige. Die Grünen-Vorsitzende Annalena Baerbock, die ist nicht überzeugt von solchen Hinweisen. Sie hat stattdessen angeregt, über Verbote nachzudenken. Und was sie sich genau vorstellt, fasst Stefan Detjen zusammen.
Eine Woche nachdem die Bundesregierung ihre Eckpunkte zum Klimaschutz beschlossen hat, messen Meinungsforscher und Politiker die Stimmung in der Bevölkerung und es zeigt sich, auch das gesellschaftliche Klima hat sich erhitzt. Die Klimadebatte polarisiert, die einen werfen der Regierung oder gar der Politik schlechthin Verrat an den jüngeren Generationen vor, die anderen sehen Klimahysterie und Fanatismus am Werk. Beunruhigt über eine, wie sie sagt, von Hass und Hetze geprägte Debattenkultur, zeigt sich heute auch die Co-Vorsitzende von Bündnis 90 Die Grünen, Annalena Baerbock.
Dass wir diese Streitkultur als was Produktives, als Gesellschaft insgesamt nicht mehr so leben, das führt dazu, dass es immer mehr zur Spaltung kommt. Und ja, auch ich finde das besorgniserregend und dass sich das jetzt auf die Klimadebatte mit überträgt, das tut unserer Gesellschaft insgesamt aus meiner Sicht nicht gut.
Zugleich verteidigt Baerbock im Deutschlandfunk-Interview der Woche die Warnungen vor den drastischen Folgen des Klimawandels. Es gehe darum, Realitäten zu beschreiben.
Es hilft jetzt ja auch nichts, Dinge schön zu reden, sondern wir haben ja gerade erlebt, diese Bilder gingen um die Welt, wie Gletscher schmelzen, selbst in Europa, der Mont Blanc ist jetzt nicht mehr sicher als Eisschild, sondern es droht, dass er auch immer weiter abschmelzen wird. Die Brände im Regenwald im Amazonas haben ja die ganze Welt erschüttert und darüber müssen wir reden. Nicht in Hysterie reden, aber wenn wir einfach so tun, wir müssen jetzt nicht handeln im Hier und Heute, dann verleugnen wir aus meiner Sicht die Realität.
Baerbock meint, auch Rückenwind aus der Bevölkerung zu verspüren. Es gebe keine heftige Spaltung der Gesellschaft, sondern die allergrößte Mehrheit im Land sei besorgt und glaube, dass man mit Blick auf die Klimakrise mehr tun müsse. Wenn es aber darum geht, was genau zu tun sei und vor allem, wer Belastungen für den Klimaschutz zu tragen habe, gehen die Meinungen in den jüngsten Umfragen deutlich auseinander. Die Fernsehsender RTL und NTV zeichnen in ihrem Trendbarometer auch ein anderes Bild, was die grundsätzliche Haltung zum Klimaschutz angeht. Nur 36% der Befragten halten das Thema für das drängendste und wichtigste Problem, um das sich die Politik in Deutschland kümmern müsse. 64% sind der Auffassung, es gebe andere Probleme, die ebenso wichtig oder sogar wichtiger sind. Das ZDF hatte in seinem Politbarometer Ende letzter Woche gemessen, dass eine Mehrheit der Deutschen die Maßnahmen der Bundesregierung für unzureichend halte. Auch in dieser Umfrage aber schwanden die Mehrheiten, wenn es um konkrete Beiträge der Befragten ging. Nur 33% waren bereit, höhere Preise für Benzin oder Diesel zu bezahlen. Ein ähnliches Bild zeichnet das Marktforschungsinstitut Kantar in einer Umfrage im Auftrag des Immobilienunternehmens Deutsche Wohnen. Nur 12% der Befragten sind danach bereit, Klimaschutzmaßnahmen auch über höhere Mieten mitzufinanzieren. 71% lehnen das ab. Uneinheitlich ist auch das Bild, das die Meinungsforscher am Wochenende von den Wahlabsichten der Bevölkerung zeichnen. Bei der Forschungsgruppe Wahlen lagen die Grünen im ZDF-Politbarometer am Freitag mit 27% gleich auf mit der Union. Emnet dagegen wertete die Grünen in der Bild am Sonntag 6 Prozentpunkte niedriger bei 21%. Erhebliche Klimaschwankungen prägen dieser Tage offenbar das Stimmungsbild in Deutschland.
Stefan Detjen war das über die Klimadebatte. Alle reden vom Wetter, wir auch. So könnte man die neue Ansage der AfD deuten. Sie will sich nämlich jetzt auch aufs Klima konzentrieren, genauer gesagt auf den Kampf gegen Klimaschutz. Das hat AfD-Chef Alexander Gauland heute angekündigt. David Zajons.
Schon am Tag nach der Europawahl im Mai hat Alexander Gauland die Grünen zum Hauptgegner der AfD erklärt. Jetzt macht der Parteichef noch einmal deutlich, die AfD will das Thema Klima stärker in den Blick nehmen. Seine Partei habe hier ein Alleinstellungsmerkmal, so Gauland gegenüber der Welt am Sonntag. Als einzige Partei im Deutschen Bundestag streitet die AfD ab, dass es einen menschengemachten Klimawandel gibt. Gauland sagt, es sei zumindest umstritten, dass der Mensch eine wesentliche Rolle dabei spiele. Die überwältigende Mehrheit der Wissenschaftler, die sich mit dem Thema beschäftigen, sehen es als erwiesen an, dass der Mensch durch CO2-Ausstoß für die Erderwärmung verantwortlich ist. Auch eine Mehrheit der Bundesbürger ist für deutlich mehr Klimaschutz. Nach Zahlen des ZDF-Politbarometers finden über 50% der Deutschen, dass die Maßnahmen aus dem neuen Klimapaket der Bundesregierung nicht weit genug gehen. Nur 13% sagen, sie gingen zu weit. Noch deutlicher ist es bei der Frage, welche Partei beim Klimaschutz am ehesten eine Politik im Sinne der Bürger macht. Hier kommen die Grünen im Politbarometer auf 55%, die AfD gerade einmal auf 2%.
Das waren Informationen von David Zajons. Nach etwa 4 Jahren legt der 2. Thüringer NSU-Untersuchungsausschuss einen Abschlussbericht morgen vor. Und darin werfen die Abgeordneten der Polizei und der Justiz vor, versagt zu haben bei der Suche nach der Terrorzelle. Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow forderte nun eine weitere Aufklärung und sagt, bisher kennen wir eigentlich nur die Spitze des Eisbergs. Ludwig Kennitzer.
2200 Seiten stark ist der Bericht und er macht deutlich, dass die Abgeordneten in einem wichtigen Punkt nicht weitergekommen sind. Sie wollten untersuchen, ob Polizeispitzel im Bereich organisierte Kriminalität Informationen über das NSU-Trio hatten. Doch das Innenministerium verweigerte die Akteneinsicht. Das kritisieren neben Marx auch linken Politikerin Katharina König-Preuß und die Grüne Madeleine Henfling. CDU-Obmann Jörg Kellner wirft der Landesregierung mangelnden Aufklärungswillen vor. AfD-Obmann Jörg Henke wiederum übt Kritik am Ausschuss selbst. Zwar habe die Mehrheit des Ausschusses die Herausgabe der Polizeiquellenakten gefordert, sei aber vor einer Klage gegen die Landesregierung zurückgeschreckt.
Ludwig Kenzer war das über den NSU-Abschlussbericht in Thüringen. Seinen ersten Tory-Parteitag als Premierminister dürfte sich Boris Johnson etwas anders vorgestellt haben. Statt sich in Manchester als Macher im Brexit-Streit feiern zu lassen, gibt es jetzt gleich von mehreren Seiten Ärger. Und vorsorglich hat Johnson in der BBC schon mal heute verkündet, er habe sich immer vorbildlich verhalten im Umgang mit dem Parlament. Jens-Peter Marquardt über den Parteitag, der heute begonnen hat.
Let's get Brexit done.
Lasst uns den Brexit durchziehen. James Cleverly, der Chairman und Generalsekretär, gab zum Auftakt das Motto dieses Parteitags vor. Lasst uns Großbritannien zu einem besseren Land machen. Wir werden die EU am 31. Oktober verlassen, ohne Wenn und Aber.
And get on with making the UK, and I mean the whole of the UK, a better, safer, fairer and more prosperous place for everyone to live. We will leave the EU on October the 31st. No ifs, no buts.
Die Tories treffen sich, nachdem in der vergangenen Woche im Parlament die Stimmung überkochte und die Bürger vielleicht schon bald zu den Wahlurnen gerufen werden. Die Konservativen setzen dabei voll auf die Briten, die den EU-Austritt so schnell wie möglich wollen und eine weitere Verschiebung entschieden ablehnen. Premierminister Boris Johnson machte sich heute in mehreren Interviews für diesen Teil der britischen Bevölkerung stark.
The Brexit discussion has been going on. Far too long.
Die Brexit-Diskussion dauert schon viel zu lang. Die Leute finden, dass ihr Votum im Referendum 2016 nicht respektiert wird und dass ihre Meinung nicht ernst genommen wird. Wir müssen jetzt einfach vorankommen und der richtige Weg dahin ist, den Brexit am 31. Oktober durchzuziehen. Johnson sagte, er sehe noch eine gute Chance, ein neues Austrittsabkommen mit der EU zu erreichen, aber auf keinen Fall werde er den von Theresa May in Brüssel ausgehandelten Vertrag akzeptieren. Das Parlament hat allerdings mit dem Gesetz gegen den No-Deal-Brexit einen ungeregelten Austritt blockiert. Johnson nennt es ein Kapitulationsgesetz und er hat das Unterhaus als Zombie-Parlament bezeichnet. Für diese Sprache hat er in den vergangenen Tagen viel Kritik einstecken müssen. Richtig zurückdrehen will er seinen Ton allerdings nicht.
I certainly think everybody should calm down. I think I've been a model of restraint.
Er sei sicherlich dafür, dass sich alle ein bisschen beruhigen sollten, aber er selber sei doch ein Modell der Zurückhaltung, so der Premierminister. Nicht alle Konservativen sehen das so. David Gork, der frühere Justizminister in der Regierung May, Gegner eines No-Deal-Brexit und inzwischen mit 20 anderen Abgeordneten aus der konservativen Fraktion ausgeschlossen, sieht die Tories auf dem Weg zu einer Art Trump-Partei. Wir spalten mit unserem Ansatz das Land. Wir erreichen mit dieser Sprache einen bestimmten Teil der Bevölkerung, aber dämonisieren den Rest und unterminieren unsere Institutionen. Ich glaube, das ist nicht der richtige Weg für die konservative Partei und auch nicht für das Land. Eine Neuwahl könnte schneller als erwartet kommen. Die Oppositionsparteien wollen nach langem Zögern vielleicht doch schon in den kommenden Tagen ein Misstrauensvotum gegen Johnson im Unterhaus einbringen, was eventuell den Ablauf des Parteitags in Manchester durcheinander bringt. Eigentlich ist die Rede des Premierministers für Mittwochmittag zum Abschluss des Parteitags geplant. Gut möglich, dass er sie früher halten muss und mitsamt Kabinett und Fraktion vorzeitig nach London zurückkehrt. Möglich auch, dass Johnson sich bald wegen einer Affäre verantworten muss. Er soll, so berichtet unter anderem die Sunday Times, in seiner Zeit als Londoner Bürgermeister einer Freundin und Geschäftsfrau ungerechtfertigte Vorteile verschafft haben. Johnson bestritt das heute erneut.
Jens-Peter Marquardt war das über den Tory-Parteitag in Manchester. In Hongkong sind heute wieder Menschen für mehr Demokratie und freie Wahlen auf die Straße gegangen. Und dabei ist es zu teils massiven Ausschreitungen gekommen. Die Polizei hat Tränengas eingesetzt. Alfred Schmidt berichtet.
Im Hongkonger Innenstadtviertel Wan Chai konzentriert sich heute der Protest. Mit lautem Gebrumm steht ein Polizeihubschrauber in der Luft über den Wolkenkratzern. Er tut nichts, er ist nur da und soll wohl signalisieren, die Ordnungsmacht kann jederzeit eingreifen. Unten auf der Straße ärgert sich diese Demonstrantin nicht nur über den Lärm des Hubschraubers. Sie hat erneut erlebt, dass Polizisten gegen Protestierende mit grober Gewalt vorgehen.
I think they are definitely not behaving in a good way because they overuse their violence in for a very long time.
Sie benehmen sich nicht gut, viel zu viel Gewalteinsatz. Das geht ja schon lange so, seit Monaten schon. Und dann diese Sache mit dem Auslieferungsgesetz. Da hieß es immer, wir erfüllen eure Forderung, das zurückzuziehen. Aber da ist ja noch gar nichts passiert. Stattdessen haben wir es mit Polizeigewalt zu tun. Einfach grob. Das Ausmaß der Gewalt durch die Polizei wird ständig größer.
Of violence is getting higher. The level of using the violence is getting higher and higher.
Viele der 10.000 friedlich demonstrierenden Menschen in Hongkong sind an diesem Wochenende frustriert, weil weniger einzelne Demonstranten Steine und Brandsätze geworfen haben, vor allem aber, weil sie die Polizeigewalt als übergriffig erleben.
They have not been doing the right thing. They do not show the number.
Sie benehmen sich nicht korrekt. Sie zeigen ihre Kennziffer nicht, also ihre Rückennummer zum Beispiel. Sie sind gewalttätig. Sie ignorieren komplett, dass wir doch auch Rechte haben. Das ist einfach nicht in Ordnung.
Our rights. They just do not do right.
Dieser Demonstrant spricht aus, was viele am 5. Jahrestag der Regenschirmbewegung empfinden. Die Lage ist eskaliert und hat sich zum Schlechten gewendet. Anders als vor 5 Jahren tragen heute viele Menschen bei den Protesten Gesichtsmasken als Schutz gegen Tränengas, aber auch gegen mögliche Gesichtserkennung und auch aus Angst, von Behörden wiedererkannt zu werden. Das Vertrauen zwischen Bevölkerung und Polizei ist zerrüttet.
Most of us are peaceful. but when the government do not respond any of our requests.
Die meisten von uns sind friedlich, aber wenn die Regierung so gar nicht auf unsere Forderungen eingeht, müssen wir eben schon auch etwas Gewalt ausüben, denn in 3 Monaten haben sie überhaupt nichts getan. Die Rücknahme des Auslieferungsgesetzes, das die Proteste ausgelöst hat, die wurde bislang nur versprochen, nicht vollzogen. Und es gibt keinen Termin dafür in der gesetzgebenden Versammlung. Das ist also nicht sicher.
In the Legislative Council, still not at the moment because no meeting in the Legislative Council, so it's still an unknown.
Für die kommenden Tage sind weitere friedliche Proteste der Demokratiebewegung in Hongkong angekündigt. Ziel der Aktivisten ist es dabei auch, ein Zeichen zu setzen gegen die Zentralregierung in Peking. Denn die Volksrepublik China feiert am Dienstag den 70. Jahrestag ihrer Gründung.
Alfred Schmidt war das über die Proteste in Hongkong zum 5. Jahrestag der Regenschirmdemonstration. Auch in Russland sind heute wieder Menschen auf die Straße gegangen, genauer gesagt in Moskau. Dort haben Zehntausende gefordert, dass politische Gefangene freigelassen werden. Und mit dabei war auch der prominente Kreml-Kritiker Alexei Nawalny. Unser Korrespondent Tilko Gries hat die Demonstration beobachtet.
Отпускай! Отпускай!
Es gab eine wichtige Forderung der Demonstranten, Отпускай, zu Deutsch, lass sie raus. Adressat ist die Staatsmacht, die während der Proteste im Sommer vor allem in Moskau Tausende festgenommen hatte. Von ihnen saß oder sitzt noch immer eine zweistellige Anzahl von Teilnehmern in Untersuchungshaft. Ihnen drohen reale Haftstrafen von mehreren Jahren Länge. Urteile in dieser Größenordnung sind bereits verhängt worden, oftmals für Nichtigkeiten wie die mehrfache Teilnahme an Demonstrationen oder den Wurf eines Pappbechers. Der liberal gesinnte Teil der Hauptstadtöffentlichkeit spricht von politischen Urteilen. Aber, und das kennzeichnet die Ambivalenz dieses Moskauer Herbstes nach den Protesten, die Staatsmacht reagiert auf öffentlichen Druck und hat schon manche Festgenommene freigelassen. Auf der Bühne traten 4 von ihnen auf. Einer der 4 rief: Danke, dass ihr unsere Familien unterstützt habt, dass ihr uns in die Gefängnisse geschrieben habt, dass ihr bei uns wart. Ihr seid die verantwortungsvollsten Bürger der Russischen Föderation. Nach Zählungen einer unabhängigen NGO kamen rund 25.000 Menschen zu dieser Demonstration. Damit war sie groß, aber bei weitem nicht die größte dieses Jahres. Neben der Unterstützung für, wie es hieß, politische Gefangene, diente sie wohl auch der Selbstvergewisserung der Moskauer Opposition. Die besteht aus vielen unterschiedlichen Strömungen und gemeinsame Aktionen der Führungsfiguren sind keine Selbstverständlichkeit. Das gilt auch für den wohl wichtigsten Oppositionellen Alexei Nawalny, der durchaus umstritten ist, weil er viel allein unternimmt, ohne sich abzustimmen. Das Wichtigste ist, dass wir uns nicht trennen lassen, dass wir nicht vergessen und jeden Tag etwas tun. Es wird der Moment kommen, wenn wir den Machthabern den Satz entgegenhalten werden, den sie den kürzlich Freigelassenen gesagt haben, als sie sie festnahmen. Ihr habt 5 Minuten, um eure Sachen zu packen. Und wir werden ihnen bald sagen, Gauner und Diebe. Nawalny konnte seine Rede heute ungestört halten. Das kommt sehr selten vor, weil er sonst schnell festgenommen wird, wenn er es versucht. Moskau hat einen Protesttag erlebt, an dem sich auch die Sicherheitskräfte regelkonform verhalten haben. Auch das ist selten.
Tilko Gries war das aus Moskau über die Demonstrationen heute. Damit kommen wir jetzt zum Sport. Bei mir im Studio ist Astrid Rawohl.
Der SC Freiburg hat sich in der Fußball-Bundesliga mit seinem 3. Sieg im 3. Auswärtsspiel in der Ligaspitze festgebissen, ist auf einmal direkter Verfolger der Münchner Bayern nach dem Triumph heute bei der Fortuna in Düsseldorf. Marc Eschweiler.
Es war spielerisch keine hochklassige Partie vor 40.000 Zuschauern, aber ein Duell von 2 Mannschaften, die mit großer Leidenschaft, hoher Laufbereitschaft und viel Einsatz agierten. Am Ende triumphierte der SC Freiburg zum 3. Mal in Folge in der Fremde, weil der eingewechselte Luca Waldschmidt mit einem Schuss aus 20 Metern sehenswert zum 2:1 für die Gäste traf. In der ersten Halbzeit war Düsseldorf zunächst durch Hennings in Führung gegangen. Quasi im Gegenzug konnte Schmid für Freiburg ausgleichen. In der zweiten Halbzeit hatten beide zunächst große Chancen auf den Führungstreffer, unter anderem verschoss Freiburgs Höhler aber einen Foulelfmeter. In der 72. Minute brachte Freiburgs Trainer Christian Streich dann Joker Luca Waldschmidt und wechselte damit den Sieg für seine Mannschaft ein.
Seit 18 Uhr spielt zudem der 1. FC Köln gegen Hertha BSC und liegt zurück, weil der Berliner Dilrosun in der 23. Minute Hertha in Führung geschossen hat. Zum Abschluss der Straßenrad-Weltmeisterschaften im britischen Harrogate haben die deutschen Fahrer keine Chancen gehabt. Den dänischen Außenseitersieg, den sah Holger Gerska.
Es ist eine faustdicke Überraschung. Mit Mats Pedersen im Regenbogentrikot war ganz sicher nicht zu rechnen. Der erst 23-jährige Däne ist einer der jüngsten Weltmeister der Radsportgeschichte. Er setzte sich nach insgesamt 7 Stunden Dauerregen auf den Straßen von Yorkshire gegen den Europameister des vergangenen Jahres Matteo Trentin aus Italien durch. Dritter wurde der Schweizer Stefan Küng. Diese drei hatten sich im Finale abgesetzt. Die deutschen Radprofis fuhren gut im Rahmen der Erwartungen. Nils Polit hatte Pech, dass er die letztlich entscheidende Gruppe knapp verpasste. John Degenkolb fehlten dann nach 261 Kilometern die Kräfte, um im Sprint der Verfolger besser abzuschneiden. Immerhin ist aber Platz 15 das beste deutsche WM-Resultat seit 5 Jahren.
Die Leichtathletik-Weltmeisterschaften im Wüstenstaat Katar sorgen für bizarre Momente. Die Bilder von taumelnden, kollabierten und in Rollstühlen abtransportierten Sportlerinnen und Sportlern gehen um die Welt. An den Strecken und dem abgekühlten, halbleeren Khalifa-Stadion schauen dagegen nur wenige zu. Die Entscheidung über 50 Kilometer gehen wurde in der letzten Nacht zur Grenzerfahrung beobachtet von Martin Roschitz.
25 Runden à 2 Kilometer. Von Mitternacht bis 4 Uhr morgens, das alles in der feuchten Hitze von Doha. Von 46 Startern kamen nur 28 ins Ziel. Der beste Deutsche, Karl Dohmann, sogar als starker Siebter. Sein größter internationaler Erfolg im langsamsten Rennen der WM-Geschichte.
Der Wettkampf war nicht normal. Also es ist, wenn mir jemand gesagt hätte, dass ich 4:10 gehe, hätte ich gedacht, oh scheiße. Der Puls ist, wenn man nur mal ein bisschen schneller gemacht hat, in astronomische Höhen gegangen. Also wir sind Rundenzeiten gegangen, da gehe ich teilweise im Training schneller.
32 Grad und die hohe Luftfeuchtigkeit machten den Gehern schwer zu schaffen. Umso glücklicher war Jonathan Hilbert, dass auch er bei seiner WM-Premiere den Wettbewerb beenden konnte.
Ja, wenn man sieht, was hier für Temperaturen waren, wie viele Leute hier ausgestiegen sind. Olympiasieger, Weltmeister, Weltrekordhalter. Dann bin ich natürlich mit Platz 23 schon zufrieden. Es ist meine allererste Weltmeisterschaft, jeder, der hier durchgekommen ist. Und wenn er Letzter ist, ist einfach ein ganz großer Held.
Wie schon beim Frauenmarathon mussten etliche Athleten medizinisch versorgt werden. Einige konnten die Wettkampfstätte an der Corniche in Doha nur im Rollstuhl verlassen.
Ja, es ist grenzwertig, hier eine WM zu machen, definitiv. Aber nächstes Jahr in Tokio wird es nicht besser. Das hier ist hart, aber Tokio ist härter.
In Berlin dagegen heute waren die Bedingungen trotz Regens deutlich besser und angenehmer. Knapp 47.000 Menschen sollen an den Start gegangen sein. 1 Million Zuschauer haben sie angefeuert. Wer gewonnen hat, das war Sleis Becker.
Was für eine herausragende Leistung von Kenenisa Bekele. Der Äthiopier verpasste den vor einem Jahr von Eliud Kipchoge in Berlin aufgestellten Fabelweltrekord nur um 2 Sekunden. Bekele, der vielleicht beste Langstreckenläufer der Geschichte auf der Bahn, schien nach 30 Kilometern schon geschlagen, musste abreißen lassen, aber der Routinier hatte sich sein Rennen fantastisch eingeteilt, wurde immer schneller, überholte den lange führenden Birhanu Laghese und lief dann ein einsames Rennen gegen die Uhr. Am Ende fehlten 2 Sekunden. Auch bei den Frauen gab es einen äthiopischen Doppelsieg. Aschete Bekele gewann im Schlussspurt vor Mare Dibaba.
Slalomkanutin Andrea Herzog ist mit ihrem Überraschungstriumph die Rettung der deutschen WM-Bilanz. Thorsten vom Wege.
Andrea Herzog paddelte am Abschlusstag der Welttitelkämpfe im spanischen Ceu im Kanadier eine zu Gold und rettete damit die bis dato schlechte Bilanz der Asse des deutschen Kanuverbandes. Schon mit dem Einzug in den Endlauf hatte die 19-Jährige ihren Startplatz bei den Olympischen Spielen in Tokio klargemacht und dem Verband die Startberechtigung bei Olympia gesichert. Titelverteidiger Hannes Aigner hatte in der zweiten Entscheidung des Tages, dem Kajak einer der Herren, den Einzug in den Endlauf verpasst. Ein früher Torfehler verbunden mit 2 Strafsekunden verhinderte ein besseres Resultat. Platz 12 reichte aber, um den Quotenplatz für den deutschen Kanuverband bei den Olympischen Spielen abzusichern. Der Titel im K1 der Männer ging an Jiří Preskavec aus Tschechien.
Nachdem Sebastian Vettel zuletzt wieder mal einen Sieg in der Formel 1 feiern konnte, erwischte er mit seinem Ferrari heute beim Großen Preis von Russland in Sochi einen sehr schwarzen Tag. Harry Kina.
Falsche Strategie, verwirrende Ansagen aus der Boxengasse und ein defektes Auto. Ferrari hat den sicher geglaubten Sieg in Sochi weggeworfen und sich blamiert. Dabei lagen die beiden Roten Sebastian Vettel und Charles Leclerc bis Mitte des Rennens souverän vorne. Die Ferrari-Teamleitung wollte aber per Stallorder diese Reihenfolge ständig ändern. Vettel ließ Leclerc aber nicht freiwillig vorbei. Erst durch einen Boxenstopp gelang Ferrari das fragwürdige Manöver. Vettel musste sein Auto dann in der 28. Runde sogar mit einem Defekt abstellen, keine Motorleistung. In der darauffolgenden Safety-Car-Phase übernahm Lewis Hamilton im Mercedes die Führung. Ferrari verspekulierte sich dann erneut mit einem Boxenstopp, weil Terry Bottas im zweiten Mercedes profitierte davon und fuhr vor Leclerc auf Platz 2.
So viel Sport für den Moment. Gleich gibt es den Sport am Sonntag wieder mit mehr ab 19.10 Uhr hier im Deutschlandfunk. Dann auch sicherlich mit dem Spielbericht zur Bundesliga-Partie Köln gegen Berlin. Da sind gleich 39 Minuten rum und die Kölner liegen immer noch mit 0:1 gegen Hertha BSC im Hintertreffen.
Das war Astrid Ravola aus der Sportredaktion. Besten Dank. Ich tease auch noch ein wenig. Einen Kommentar zur Wahl in Österreich können Sie hören um 19.05 Uhr, also vor Sport am Sonntag. Und weitere Analysen zu Österreich gibt es dann um 23.05 Uhr in Das war der Tag. Ich bin Stefanie Rode, sage danke fürs Zuhören und machen Sie es gut.